Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Der Podcast, in dem komplexe Medizinthemen von Experten in einfachen Worten geschildert werden. Heute haben wir wieder als Gast Daniel Wegen, Physiotherapeut und Teilinhaber von der Schule X-Physio, aber auch Landesvorsitzender von einem Physiotherapieverband. Daniel, kannst du uns vielleicht über deine Tätigkeit bei dem Verband erzählen und uns erklären, was ein Verband so tagtäglich macht?
Ja, hallo Ivan, vielen Dank für die Einladung. Ganz so weit bin ich noch nicht im Landesvorstand. Ich bin tatsächlich der stellvertretende Landesvorsitzende für die Landesgruppe NRW. Der Verband für Physiotherapie, der VPT e.V., ist ja mittlerweile in 7 Regionen aufgeteilt. Bei NRW ist es tatsächlich das Gebiet des Bundeslandes. Da wir eine große Fläche und viele Mitglieder haben, sind wir auch gleichzeitig eine Landesgruppe. Und da bin ich eben der Stellvertreter von Karl-Werner Döpp, dem langjährigen Landesvorsitzenden. Bin dann auch noch der Bezirksvorsitzende für den Bezirk Köln-Aachen. Das schließt Bonn mit ein, also hier, wo ich hauptsächlich tätig bin. Und das ist erstmal so meine Funktionstätigkeit, meine Funktionärstätigkeit im VPT. Und
Aufgaben hast du dann genau in dem Verband, ne? Es geht ja darum, die Mitglieder zu vertreten. Physiotherapie ist ja auch ein sehr weites Tätigkeitsgebiet. Welche Aufgaben hat so ein Verband? Also was macht das genau?
Also der Verband für Physiotherapie kümmert sich um alle Berufe in der Physiotherapie. Das ist jetzt ein weiter Begriff. Das fängt an bei den Masseuren, medizinischen Bademeistern und geht dann eben über die Physiotherapeuten in Ausbildung oder in Studium, dann später im Angestelltenverhältnis, in der Selbstständigkeit. Wir betreuen auch noch eine extra Sektion Sehbehinderte. Das sind vor allen Dingen viele Masseure, medizinische Bademeister, die in diesem Beruf tätig sind und für die wir uns auch einsetzen, weil es da immer wieder auch Streitpunkte einfach gibt, die geklärt werden müssen. Die machen auch eine gute Arbeit. Das ist schon bekannt seit Jahren, seit Jahrzehnten. Es gibt ja in Mainz zum Beispiel auch eine extra Schule, die Ausbildung dort explizit anbietet mit den entsprechenden technischen Hilfsmitteln. Und so ist es schon mal ein sehr breites Spektrum. Das heißt, der VPT ist in dem Sinne für alle Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten offen. Auch für die es werden wollen, die in Ausbildung oder Studium sind. Ja, meine Aufgaben liegen dann halt erstmal in dieser Bezirksstelle. Das heißt, wenn eben Mitglieder in der Region, in der ich hier tätig bin, irgendwelche Belange haben, können die sich jederzeit an mich wenden. Meistens über die Geschäftsstelle des VPT in Bergkamen. Und dann wird das eben an mich weitergeleitet und dann kümmere ich mich darum. Wie gesagt, jetzt mal die grobe Unterscheidung. Wenn jetzt irgendwas im Angestelltenverhältnis ist, wo die Kollegin, der Kollege wissen will, ist das jetzt richtig so oder nicht oder wie ist das denn eigentlich, dann können wir da eine Auskunft zu geben. Ich kann das dann auch weiterleiten an den Justiziar, dass es dann auch eine rechtssichere Aussage dann irgendwann mal gibt. Wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen mit der eigenen Praxis, dann gibt es natürlich 1000 Fragen. Und das ist so, denke ich, mein Hauptaufgabengebiet, in dem Sinne die Praxisgründung. Das heißt, alles, was jetzt formal, rechtlich, legal zu beachten ist, alles, was auch von der Immobilie zu beachten ist, die sogenannte Zulassung, die es dann vielleicht braucht, oder auch nicht. Das ist natürlich auch immer ein Thema. Da kann sich ja jeder entscheiden, ob er mit der GKV zusammenarbeiten möchte oder nicht. Und das sind halt Themen, da sind wir dann ganz nah dabei. Bis vor 4-5 Jahren habe ich auch aktiv diese Praxisabnahmen gemacht. Und da war das ja wirklich noch so in dem Prozedere, dass dann auch jemand vom Verband rausgefahren ist, sich das angeschaut hat und dann auch dafür unterschrieben hat. Jetzt heute ist jeder dafür selber verantwortlich. Der Prozess ist auch, hat auch sein Gutes, stark digitalisiert worden. Also diese Zulassungsstelle arbeitet da mittlerweile sehr digital und auch sehr rasch. Das ist durchaus zu begrüßen. Aber trotzdem, es kann natürlich irgendwann dann mal sein, dass von der anderen Seite einer gucken kommt. Und dann sollte natürlich alles in Ordnung sein. Und das ist immer noch so die Hauptaufgabe. Und im Landesvorsitz ist es halt so, dass ich eben der stellvertretende Landesgruppenvorsitzende bin. Das heißt, wenn eben mein Landesvater mal nicht abkömmlich ist, dann bin ich eben dafür da, auch die Region und auch die Landesgruppe auf Bundesebene zu vertreten. Und das heißt, dann eben auch bei einer Bundesvorstandssitzung dabei bin. Und eben dann einmal im Jahr auch bei der sogenannten Bundesdelegiertenkonferenz, ne, von diesem Verband für Physiotherapie, VPT, die dieses Jahr tatsächlich in Bonn stattgefunden hat. Das war sehr angenehm für mich. Da hatte ich ausnahmsweise mal kurze Wege.
Sehr schön. Was besonders eben an Deutschland ist, dass wir in Deutschland auch sehr viele Physiotherapieverbände haben. Wir haben den Verband für Physiotherapie, wir haben den Verband für selbstständige Physiotherapeuten, noch einige weitere. Warum ist das denn in Deutschland so? Denn in anderen Ländern hat man in der Regel einen Verband, wo eben man sich als Physiotherapeut sich an die wenden kann. Und in Deutschland gibt es so viele.
Ja, Ivan, das ist eine gute Frage. Und grundsätzlich ist es in Deutschland so, hinter jedem dieser Verbände steht ja das kleine E, große V. Also es sind eingetragene Vereine. Das heißt, das Wort Verband ist ja jetzt keine Rechtsbezeichnung. So, jeder kann in Deutschland einen Verein gründen, sucht sich ein paar Leute zusammen, macht eine Gründungssitzung, und dann haben wir einen Verein. So haben das auch einige Physiotherapeuten getan. Tatsächlich gibt es die beiden großen Verbände jetzt mittlerweile schon seit 75 Jahren. Das ist also schon sehr lange her. Und jetzt haben wir nun mal an der Zahl 4 Physiotherapieverbände in Deutschland. Und das ist sicherlich ein Hindernis tatsächlich. Denn das haben wir in den letzten Jahren alle gelernt. Die einzige politische Währung sind halt Mitglieder. So, und jetzt sind eben diese auch immer noch diese paar Physiotherapeuten, die überhaupt Mitglied in irgendeinem von diesen 4 Verbänden sind in Deutschland. Das sind ja auch noch lange nicht alle Kolleginnen und Kollegen, die überhaupt in irgendeinem Verband Mitglied sind. Die verteilen sich jetzt auch noch auf 4. Und dadurch ist es natürlich für die Politik recht simpel zu sagen, ja, hören Sie mal, das ist eine gute Idee, bin ich vollkommen bei Ihnen, dann besprechen Sie das mal mit den 3 anderen. Und dann, wenn Sie da einen Konsens haben, dann kommen Sie wieder zu mir. Und dann weiß der Politiker oder die Politikerin, dass sie uns erstmal los ist für eine Zeit lang. Und das ist halt nun mal, wie gesagt, im deutschen Vereinsrecht, das steht jedem offen, das zu tun. Es gibt halt keine Kammer in Deutschland für die Physiotherapeuten oder für die Therapieberufe insgesamt. Das ist vielleicht der Vorteil einer Ärztekammer, einer Apothekenkammer, die dann ja auch wirklich als ja, Organ öffentlichen Rechts auch eine gewisse Rechtsstellung haben, also auch ganz anders verortet sind und auch ganz andere Aufgaben übernehmen müssen und dürfen und dann eben auch angehört werden können und teilweise müssen. Da sind wir eben in einer ganz anderen Stellung. Wobei ich direkt in dem Zusammenhang sagen möchte, es ist jetzt gar nicht das Ziel da einer Verkammerung. Es wäre natürlich schon das Ziel, diese Verbände zusammenzubringen, was ja auch passiert ist. Also wir haben ja einen SHV, einen Spitzenverband der Heilmittelerbringer. Das ist vielen nicht so bekannt. Der SHV ist ein Dachverband und damit gibt es auf Bundesebene tatsächlich eine einheitliche Stimme für die Therapieberufe. Das heißt, diese ganzen Diskussionen mit Kammer hin oder her, wenn wir uns da einfach, wie sage ich das jetzt, wenn wir da einfach mal kurz zurechtrücken würden, und eben auch wirklich diese Stimmen bündeln in diesem Spitzenverband der Heilmittelerbringer, in dem SHV, dann sind wir schon ein großes Stück weiter. Das passiert jetzt zunehmend und das wurde eben auch von den Verbänden erkannt, dass das wichtig ist und dass man nicht wie früher dann ja, immer drüber schimpft, ja, wir haben jetzt von den Kassen kein Geld bekommen, ist halt so. Die Gespräche finden halt woanders statt. Ne, man muss das politische Gewicht dafür haben, dafür muss man sich eben zusammenschließen, das ist unter dem Dach des SHV passiert. Und, es ist ja auch in den letzten 3 Jahren in der Physiotherapie mehr passiert als in den 30 Jahren zuvor. So, den Zeitraum kann ich noch gut überblicken und das ist tatsächlich so. Und Da bin ich schon sehr froh, dass das auch jetzt so ist.
Das wäre jetzt vielleicht auch deine persönliche Meinung, aber würdest du eine Verkammerung denn befürworten in der Physiotherapie oder anderen Heilmittelberufen? Oder würdest du eher sagen, es sollte so bleiben, wie es ist?
Naja, von beidem ein bisschen. Es sollte nicht so bleiben, wie es ist. Also da haben wir noch Arbeit vor uns. Kammer, wie immer man die jetzt nennt, Therapeutenkammer oder was auch immer, das sehe ich nicht als zielführend. Der SHV ist gegründet worden, der hat Mitglieder. Da gilt es jetzt, diese Struktur zu stärken und diese Struktur dann auch wirklich zu nutzen. Und ich denke, das ist das, was, da sind die Weichen gestellt, das Konstrukt ist da und wenn da eben mit einer Stimme gesprochen wird, ne, das muss natürlich dann im Hintergrund sauber abgestimmt sein, dass dann eben diese Struktur auch arbeitsfähig ist und von daraus, meiner Meinung nach, ist alles da und die Struktur ist gegeben. Die muss jetzt eben auch genutzt werden. Das müssen aber auch erstmal alle Beteiligten dann eben so umsetzen. Es ist für uns alle neu, die Situation, ne? Und diese Diskussion mit der Kammer ist immer wieder da. Aber ich denke, das ist nicht zielführend, weil, wie gesagt, jetzt der SHV schon steht und wenn der konsequent genutzt wird, dann haben wir da auch einen ganz anderen politischen Standpunkt.
Jetzt habe ich vielleicht eine eher persönliche Frage. Die Physiotherapeuten werden als Heilmittelerbringer bezeichnet. Ich finde, das wird dem Beruf auch ein bisschen ja nicht ganz gerecht, weil wir tun ja deutlich mehr als nur Heilmittel zu erbringen. Wie ist denn dieser Begriff entstanden und könnte man da vielleicht eher was Passendes finden?
Ah, das wird schwierig, denn der Begriff steht halt nun mal so im Sozialgesetzbuch. Und da ist ganz klar definiert, was ein Hilfsmittel und was ein Heilmittel ist. Die Hilfsmittel sind uns ja auch bekannt in der Physiotherapie, aber da sprechen wir dann lieber mit dem Orthopädietechniker oder Mechaniker. Und ja, das Heilmittel Physiotherapie, das geben wir dann ab. Und es ist natürlich immer die Frage, in welchem Kontext man das sieht. Für mich persönlich ist das auch ganz klar. Nirgendwo steht geschrieben, dass Physiotherapeuten immer mit Patienten, in Klammern mit kranken Menschen, sollen, müssen. Therapeuten können auch in der Prävention, in der Sekundärprävention mit durchaus gesunden Menschen arbeiten. Und dann ist der Begriff natürlich ein bisschen zu kurz gefasst. Aber das steht halt eben auf einem anderen Blatt. Und das wird auch aus anderen Töpfen bezahlt. Ja, also ich denke, die Definition ist schon passend. Als Physiotherapeut, wenn ich mich dazu entscheide, dann gebe ich eben Heilmittel ab in meiner Praxis oder in dem Angestelltenverhältnis, in dem ich dann bin. Und dann bewege ich mich da im Rahmen der Krankenversicherung, ob das jetzt gesetzlich und oder privat ist. Aber dann ist es eben ein Heilmittel und dann muss ich auch wissen, in welchem Bereich ich da tätig bin. Und dann muss man entsprechend auch darüber in dem Kontext sprechen. Also ich denke schon, dass das so passend ist und an die Strukturen, da müssen wir uns einfach auch halten. Und ich denke, dass wir da auch gut verortet sind.
Du hast vorhin erwähnt, dass eben in der Physiotherapie in den letzten 3 Jahren mehr passiert ist als in den letzten 30 Jahren. Dazu möchte ich anschließen, dass eben vor kurzer Zeit auch eine Änderung des Berufsgesetzes angekündigt worden ist. Und das ist auch in den Gesprächen, dass dort auch einige Änderungen kommen. Was können wir erwarten? Was wird denn auch für uns denn geändert in Bezug auf den Berufsgesetz?
Das weiß ich gar nicht. Es gibt ein Papier. Ich muss da immer nach dem passenden Namen suchen. Es wurde mal gesagt, das ist der Entwurf vom Entwurf. Das ist mittlerweile schon ja, frei zugänglich auf allen Kanälen, dieses Papier. Und da ist dann ein bisschen was zu lesen, wie sich vielleicht der Gesetzgeber, ne, das neue Berufsgesetz vorstellen könnte. Und es sind schon doch interessante Sachen und auch gute Sachen niedergeschrieben. Ob die so kommen, das weiß niemand. Ne, ob das jetzt wirklich nur ein ja, Vorentwurf war. Wir warten ja immer noch tagtäglich auf den tatsächlichen Entwurf, also den Gesetzesentwurf, der dann auch wirklich Diskussionsgrundlage für alle Beteiligten ist, denn aktuell gibt es noch keine Diskussionsgrundlage. Es gibt natürlich von Seiten des VPT ein Positionspapier oder verschiedene Positionspapiere zu den einzelnen Punkten. Und da steht eben ganz klar drin, was der VPT sich vorstellt und wofür er einsteht. Was dann da passiert, das müssen wir noch abwarten. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Punkte. Das eine ist die Ausbildungsstruktur. Ist ja immer heiß diskutiert. Deutschland ist mittlerweile das einzige Land auf diesem Planeten, wo die Physiotherapie nicht akademisiert ist. Kann man jetzt von denken, was man will. In diesem Entwurf steht drin, dass es eine Teilakademisierung gibt. Das wurde jetzt auch schon oft genug in den verschiedenen politischen Gremien so geäußert. Könnte also genauso passieren, dass es eben weiterhin die Berufsfachschule gibt und dann gibt es eben geregelte Studiengänge auf Bachelor-Niveau, die dann eben auch zur Berufserlaubnis führen und von da aus natürlich weiterhin in die Masterstudiengänge und zur Promotion. Ganz wichtig für uns ist, was jetzt nicht in diesem Entwurf drin stand, wir hätten uns den medizinischen Massagetherapeuten noch gewünscht. In dem Entwurf steht immer noch der masseurmedizinische Bademeister drin. Das hätten wir gerne anders formuliert. Da aber immer noch dann die Durchlässigkeit im deutschen Bildungssystem. Ich könnte also nach der 9. Klasse von der Schule abgehen, dann eben, wie es jetzt heute ist, den masseurmedizinischen Bademeister erwerben, dann diese Ergänzungsausbildung, die können das ja verkürzen auf 18 Monate, den Physiotherapeuten. Dann kann ich immer noch aus dem Beruf heraus dann studieren, bis hin zur Promotion gehen. Das war uns sehr wichtig, dass das erhalten bleibt und das ist es auch. Also so wie es jetzt im Entwurf steht, soll es erhalten bleiben. Das denke ich auch, ist eine sinnvolle Struktur. Denn wir müssen natürlich auch verschiedene Ausbildungsangebote haben, ob die jetzt berufsfachschulisch oder fachhochschulisch sind. Und ich denke, es gibt in der Physiotherapie genug Tätigkeitsfelder, um für alle Berufe in der Physiotherapie, auch wenn es dann später mal 3 oder 4 verschiedene sind, eben die Tätigkeiten zu definieren. Und ich glaube nicht, dass da einer untätig sein wird dann danach.
Physiotherapie ist ein Beruf, der sehr nachgefragt ist, liegt aber auch daran, dass eben, ne, man hört immer vom demografischen Wandel, immer mehr Menschen brauchen diese Betreuung, die brauchen Therapie, was ja auch in unserem Sinne auch, man könnte sagen, eine gute Entwicklung sein kann. Was ich aber da noch ergänzend fragen wollte, und zwar, es wird ziemlich stark auf eine Akademisierung auch seitens der Verbände gedrängt. Aber man sagt auch, dass die Ausbildung sich bewährt hat und trotzdem erhalten werden muss. Was würdest du sagen, ist in dem Denken, dass eben eine Ausbildung bestehen soll, dass wir das berufsfachschulisch erhalten sollen müssen, ist das etwas, was Rückschritt sein kann langfristig für die deutsche Physiotherapie? Sprich, alle Länder drum, Deutschland, sind schon akademisiert, nur Deutschland eben nicht.
Also, hier unterscheiden sich tatsächlich die Positionen der Physiotherapieverbände. Wie gesagt, der VPT, der Verband für Physiotherapie, begrüßt diesen Entwurf und steht auch für die Teilakademisierung und steht eben auch für alle Berufe in der Physiotherapie. Ich persönlich finde das sehr gut und stehe da voll dahinter, weil auf der einen Seite aus meiner eigenen Biografie, ich habe die Ausbildung ganz normal an einer Klinikschule absolviert und das war eine sehr gute Ausbildung, für die ich immer noch sehr dankbar bin. Ich habe nach 8 Jahren im Beruf dann auch studiert. Das war damals in Deutschland noch nicht so wirklich möglich, deshalb bin ich einmal über die Grenze in die Niederlande und habe das dort studiert. Das war für mich sehr wertvoll, dass ich eben durch die Berufserfahrung schon so viele Fragestellungen mitgebracht habe und die dann auch tatsächlich beantworten konnte, was ja nach einem Studium direkt nach der Schule gar nicht möglich ist. Also wenn ich jetzt 13 Jahre durch die Schule gehe und dann Physiotherapie studiere, dann wird es voraussichtlich 4 Jahre dauern, beziehungsweise 3 Jahre. Es gibt dann ja noch eine praktische Ausbildung, wahrscheinlich über 1 Jahr und auch noch die Bachelor-These, die zu schreiben ist. Also wo soll ich dann diese ganzen klinischen Fragestellungen überhaupt herhaben? Das kann ich ja gar nicht überblicken. Ich denke trotzdem, es ist sehr gut, dass es diesen dieses Studienangebot dann gibt. Und es wird auch langsam Zeit, dass das eben in geregelten Bahnen abläuft, weil wir natürlich nicht alles in 3 Jahre berufsfachschulische Ausbildung reinpacken können. Bildung braucht auch Zeit und in 3 Jahren kann ich nicht alles machen. In 4 Jahren Studium ist dann schon deutlich mehr möglich. Deshalb sehe ich auch definitiv unterschiedliche Tätigkeitsfelder für diese Physiotherapeuten. Ich möchte auch hier direkt sagen, dass ich das nicht als Zweiklassengesellschaft sehe. Das Argument kommt dann ganz schnell. Das ist für mich die gleiche Diskussion wie mit dem Arzt. Ich bin froh, dass es dieses Ärztewesen in Deutschland gibt. Ich möchte es nicht machen. Deswegen bin ich auch Physiotherapeut geworden. Die sind gut ausgebildet. Die haben ihre Sachen gelernt und die können ihre Sachen machen. Ich bin auch gut ausgebildet. Ich habe auch was gelernt, aber mache halt ganz andere Sachen. Und wenn jeder da bei dem bleibt, für das er ausgebildet wurde, was er gelernt hat, dann denke ich, ist das ein vernünftiges System. Und auch jetzt nochmal zurück auf die Physiotherapie. Es würde ansonsten, finde ich, auch so viel verloren gehen, denn ich möchte auch nochmal da beginnen bei dem masseurmedizinischen Bademeister, für den es ja durchaus auch noch Einsatzgebiete gibt und auch wahrscheinlich geben wird. Natürlich in einem geringeren Umfang, aber ich denke, dass, ja, ergibt sich ganz von alleine, ne, weil natürlich auch weniger Leute diesen Beruf einfach erlernen. Das sehen wir an den Zahlen. Trotzdem ist da natürlich dann wieder die Möglichkeit gegeben, im deutschen Bildungssystem auch aufzusteigen und in diesem Beruf zu bleiben, in diesen Berufen der Physiotherapie zu bleiben. Und von daher denke ich, mit dieser Aufstellung, mit diesem System, werden doch sehr viele Bereiche abgedeckt. Und es steht ja, wie gesagt, jedem offen, das Studium anzustreben und zu absolvieren. Und natürlich brauchen wir das auch. Natürlich brauchen wir dann aber auch die Masterstudenten und auch die Promotionen, damit dann eben auch die Forschung passiert, die eben wieder zurückgetragen wird in der Lehre, in die Bachelor-Ausbildung, in die berufsfachschulische Ausbildung und auch in die Ausbildung der masseurmedizinischen Bademeister, wo es immer noch genug Forschungsbedarf gibt. So unterstützt der VPT aktuell gerade eine Studie zur manuellen Lymphdrainage. Auch da kann man sich den Kopf heiß reden, bringt es was, bringt es nicht, wie soll es jetzt gemacht werden? Ja gut, dann müssen wir das jetzt mal klären, das mal untersuchen. Und, da ist natürlich auch eine Aufgabe des Verbandes, so Sachen zu unterstützen, dass da dann eben auch eine wissenschaftliche Grundlage gelegt wird für alle Bereiche. Das zieht sich für mich komplett durch.
Vielleicht hier mal eine andere Frage. Wie stehst du zu der Osteopathie? Das ist auch eine Form der manuellen Heilkunde. Würdest du das in den Bereich der Physiotherapie einteilen oder siehst du das eher als einen eigenständigen Beruf?
Ja gut, da gibt es nur eine Antwort drauf. Es ist kein definierter Beruf in Deutschland. Von daher ist es für mich ganz klar, es hat nichts mit Physiotherapie zu tun. Physiotherapie ist ein klar definierter Beruf, die Osteopathie nicht, wie immer man dazu steht. Es ist aber nun mal definitiv. Deshalb ist das ist zum Beispiel auch so ein Punkt für mich, ja, dass jeder bitte das macht, wofür er ausgebildet ist. Ich bin zum Beispiel nicht in Osteopathie ausgebildet, deswegen würde ich so etwas auch nie anwenden. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sind da drin sehr gut ausgebildet. Dann hat es aber eben nichts mehr mit diesem Heilmittel Physiotherapie zu tun. Und das finde ich jetzt auch gar nicht, das ist für mich jetzt auch gar keine Bewertung. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Und dann machen die eben Osteopathie. Die haben dann auch einen legalen Rahmen dafür. Aber dann ist das eine ganz andere Arbeit für mich. Also das gibt es, ja, auch klar umschrieben, auch in Deutschland, aber steht eben dann außerhalb dieses Systems. Und von daher ist es für mich einfach ein ganz anderes Tätigkeitsfeld.
Jetzt vielleicht eher was Praktisches. Und zwar, jetzt wird ja die Telematikinfrastruktur auch für die Physiotherapie eingeführt. Was können wir uns davon erwarten? Also welche Möglichkeiten werden dann dadurch gegeben und welche Herausforderungen siehst du in dem Fall?
Dann fange ich mit den Herausforderungen an, die tatsächlich am 01.01.2026 beginnen. Denn dann läuft alles digital. Der Zeitplan wurde jetzt schon oft genug verschoben. Daher gehe ich mal davon aus, dass der Termin steht. 2026. Dann wird aber tatsächlich auch der Hebel umgelegt sein. Und dann kann auch keine Physiotherapiepraxis mehr eine Verordnung auf Papier annehmen. Das gibt es dann nämlich nicht mehr. Die Herausforderung ist ganz klar. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als im Krankenhaus diese Geschichte von den Krankenhaustagen auf diese Fallpauschale verändert wurde. Also das musste man den Leuten erstmal erklären und das hat lange gebraucht, um das zu verstehen. Und dann, auch als es diesen komischen Heilmittelkatalog irgendwann gab und diese Verordnungen sich alle geändert haben, ja gut, das musste man erstmal verstehen. Auch da kann ich immer nur wieder zu aufrufen. Es gibt vom VPT sehr viele Infoveranstaltungen immer wieder, gerade auch zur Telematikinfrastruktur dran teilzunehmen, sich aktiv beim Verband zu informieren. Wir stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite, denn das Thema ist da. Es kommt noch, aber es ist bereits schon da. Es ist alles vorbereitet. Auch die Hardware, Software, der Hersteller ist darauf vorbereitet. Informiert euch rechtzeitig darüber. Und dann denke ich, dass es für mich aus meiner Sicht eine sehr gute Sache ist, denn es gibt jetzt keinen Grund mehr, mit diesem Papier durch die Gegend zu rennen. Dann ist natürlich noch die eine Frage, ja, wie dann auch die Patienten damit umgehen und was sie freigeben, nicht freigeben. Da wurde ja viel öffentlich diskutiert. Aber jetzt aus meiner Sicht im Idealfall kommt dann eben ein Patient in die Praxis mit der digitalen Verordnung. Dann wird die einfach eingelesen und dann habe ich das in meinem System vielleicht sogar mit zusätzlichen Informationen von dem verordnenden Arzt, von den Fachärzten. Und das ist für mich ein großer Gewinn im Gesundheitssystem. Und vor allen Dingen, wenn man mit Patienten, gerade mit chronisch kranken Patienten oder mit langen Krankheitsgeschichten, mit diesen Patienten spricht, die warten auch alle nur drauf, dass es endlich mal diese elektronische Gesundheitskarte gibt und dass es endlich mal diese elektronischen Verordnungen gibt, damit sie nicht alles zum 100. Mal erzählen müssen und die Fragen, die sie gar nicht beantworten können von dem einen Arzt, was der andere Arzt gemacht hat, steht doch dann alles da. Ja, und dann sind wir da mit einem Klick im Bilde und es vereinfacht, denke ich, die Arbeitsabläufe in den Praxen. Es gibt, denke ich, tatsächlich mehr Sicherheit, zumindest mehr Handlungssicherheit dann im Heilmittelbereich und von daher denke ich, dass es Zeit wird, dass das kommt.
Ja, ich denke, da ist Deutschland auch etwas, sage ich mal, in der Vergangenheit stehen geblieben in Bezug auf die Verwendung von Papier und Dokument und Unterschrift. Das wird in anderen Ländern auch viel, viel besser gehandhabt, aber da gibt es auch sehr viele Aussichten, die sehr positiv zu bewerten sind. Dann ist auch etwas Spannendes, was auch in der nächsten Zeit kommen sollte. Das ist die Blanco-Verordnung. Wird die auch digital ausgestellt und kann man bis zum Jahr 2026, für welche Diagnosen könnte man dann eine Blanco-Verordnung erwarten? Ja.
Das ist das große Mysterium, die Blanco-Verordnung. Da waren jetzt die Ergotherapeuten ein bisschen schneller. Die haben sie ja bereits bekommen, wurde ja am 1.4. diesen Jahres unterzeichnet und ist jetzt auch da. Für die Physiotherapie wird sie tatsächlich noch verhandelt. Deswegen kann ich leider wenig dazu sagen, solange es eben keine konkreten Aussagen dazu gibt. Aber es ist ganz klar, auch die Blanco-Verordnung wird kommen. Sie ist jetzt lange diskutiert und lange verhandelt worden. Da geht es jetzt noch um Einzelheiten verschiedenster Art. Die Blanco-Verordnung bringt natürlich dann auch wieder ganz neue Handlungsspielräume, auch eine neue Verantwortung und auch wieder ein Umdenken mit sich. Und auch hier ist natürlich ganz klar, es wird zunächst wohl definierte Diagnosen geben, ICD-10-Diagnosen. So, wenn jetzt der Arzt eine solche feststellt, dann kann er eine Blanco-Verordnung ausstellen. Die wird aber dann nach wie vor auf dem entsprechenden Vordruck auf Papier sein. Und wenn dann eben ein Patient mit einer solchen Blanco-Verordnung kommt, dann liegt die Verantwortung eben bei den Physiotherapeuten dort eben, ja, wie jetzt auch, die eigene Befundaufnahme zu machen, dann allerdings aber auch den Therapieplan zu erstellen. Und dann liegt es eben, ja, weil es eine Blankoverordnung ist, in der Hand der Physiotherapeuten dann eben die entsprechenden Heilmittel auszuwählen und diese dann auch anzubinden. Da dann ja, wird sich an der Blankoverordnung zeigen, wie eben damit umgegangen wird. Und auch hier ganz klar der Appell an alle Kolleginnen und Kollegen, wirklich damit auch verantwortungsbewusst umzugehen. Denn die Blankoverordnung wird jetzt nicht für die komplette Physiotherapie eröffnet, sondern erstmal nur auf bestimmte Diagnosen oder Diagnosegruppen. Und dann wird sich das der Gesetzgeber sehr genau angucken, nach einem gewissen Zeitraum, wie das denn dann funktioniert hat. Und da wird immer viel drüber geredet in unserem Beruf. Hier können wir dann das professionelle Handeln wirklich zeigen, dass wir sagen, diesen Patienten, ich möchte dich jetzt erstmal jeden Tag hier sehen, da müssen wir jetzt mal konzentriert dran arbeiten. Bei einem anderen Patienten sage ich, okay, wir haben uns jetzt zweimal gesehen, jetzt reicht es, dass wir uns alle 4 Wochen noch einmal sehen. Das ist für mich der ganz große Vorteil, dass dann damit eben die Frequenz wegfällt und ich die selber bestimmen kann. Bei der Auswahl der Heilmittel, wie gesagt, war eben nach den methodischen Grundsätzen und dem professionellen Handeln das Entscheiden und dann eben auch sinnvoll planen. Was aber dann, das ist mir durchaus auch bewusst, wieder eine ganz andere Struktur in der Praxis erfordert. Ja, es ist halt nun mal, wie es ist. Die Patienten kommen im laufenden Geschehen rein mit ihren Verordnungen, dann werden diese Verordnungen terminiert. Klar, wir müssen ja irgendwie mal einen Terminplan machen, da brauchen wir einen Überblick. Das wird sich natürlich mit so einer Blanko-Verordnung ändern, denn ich weiß ja nicht, ob ich den Patienten 6-mal sehen muss. Es kann ja auch sein, dass ich ihn nur 4-mal sehe und dann ist die Verordnung beendet, weil das Gesundheitsproblem gelöst wurde.
Ja. Wie ist es denn mit der Frequenz zu verstehen? Fällt die Frequenz, also Therapiefrequenz, grundsätzlich weg? Oder fällt die nur bei der Blanko-Verordnung weg?
Das gilt nur für die Blanko-Verordnung. Also es wird jetzt nicht die große Schwemme kommen und ich habe auf einmal die Hälfte der Verordnungen in der Praxis Blanko ausgefüllt. Da denke ich nicht, dass das passieren wird. Wie gesagt, erstmal läuft alles genauso weiter mit dem bekannten Vordruck, dass eben die ICD-10-Diagnose, die Verordnungsmenge, das verordnete Heilmittel und die Frequenz eben aufstehen. Dann kann es sein, dass ab und zu mal eine Blanko-Verordnung hinzukommt. Das ist dann aber tatsächlich so, da steht nur die ICD-10-Diagnose und dann, wie gesagt, nach eigener Befundaufnahme, Erstellung des Therapieplans, schreibe ich dann eben rein, okay, hier dieses Heilmittel in dieser Menge, in dieser Frequenz und da bin ich dann vollkommen frei. Das ist dann eben dieses Blanko.
Mhm. Es wird auch erwähnt, dass bei der Blanko-Verordnung die Budgetverantwortung auf den Therapeuten übertragen wird. Wie ist das zu verstehen? Wird danach noch geprüft?
Oder? Genau so ist das. Deshalb ist es interessant, dass man zum Beispiel von Ärztevertretern oft hört, ja, Blanko-Verordnung, Physiotherapie, das ist gut. Sehen wir durchaus positiv, das ist ganz klar. Damit ist natürlich die Budgetverantwortung des Arztes weg. Ja, das heißt, das Budget, was der niedergelassene Arzt von seiner kassenärztlichen Vereinigung hat, da braucht er sich dann hier bei dieser Verordnung keine Gedanken mehr drum zu machen. Es ist ja eine Blanko-Verordnung und die gibt er dann rüber in die Physiotherapie. So, jetzt ist die in der Physiotherapie und jetzt liegt natürlich auch die Verantwortung bei uns. Das ist ganz klar. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn jetzt natürlich nach einem Jahr oder nach 2 Jahren spätestens die gesetzliche Krankenversicherung auf den Knopf drückt und dann sieht so, wow, hier das mit KG, KGG, MT, das ist aber ganz schön durch die Decke gegangen. Wie kann das denn sein? Dann müssen wir uns die Frage auch gefallen lassen und dann kann es auch sein, dass diese Blanko-Verordnung ganz schnell wieder weg ist. Denn das ist ganz klar. Der Therapeut wird nach eigener Befundaufnahme einen Therapieplan erstellen und was er da reinschreibt, das sollte er sich eben gut überlegen. Alles, was nötig ist, definitiv. Aber auch hier bitte die Möglichkeiten und Grenzen beachten, denn das ist ganz klar. Das Budget für diese Blanko-Verordnung, also für diese Heilmittel dann am Ende in Summe, das liegt dann ganz klar bei der Physiotherapie.
Es gibt ein sehr nerviges System in der Physiotherapie. Und zwar, es gibt die Zuzahlung, die Patienten für jede Verordnung zuzahlen müssen, die eben davon nicht befreit sind. Wäre das in der Zukunft denkbar, dass eben die Zuzahlung abgeschafft wird? Oder wird das erstmal auch mit der Blanko-Verordnung bestehen bleiben?
Also, das steht natürlich erstmal, wenn wir jetzt noch beim Thema Blanko-Verordnung sind, es wird dort genauso sein. Und dann natürlich, nachdem ich den Therapieplan erstellt habe, wird dann die Zuzahlung festgelegt und eben auch eingenommen. Das ist tatsächlich bei der Blanko-Verordnung noch ein großer Knackpunkt. Davon jetzt aber mal weg. Fordert der VPT tatsächlich die komplette Abschaffung dieses bürokratischen Akts. Also das ist etwas, was wir von unseren Mitgliedern tagtäglich mitbekommen und wo wir jetzt auch darauf reagiert haben und wo der VPT auch offiziell die Stellung zu bezogen hat, zu sagen, also das ist eine Sache, die hatte vielleicht mal ihren Sinn tatsächlich. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als das mal auf einmal kam, dass man beim Hausarzt erstmal 10 Euro zahlen musste, wenn man in die Sprechstunde gekommen ist. Ja, das hatte damals auch seinen Grund, definitiv. Aber wir sind jetzt wieder in einer ganz anderen Situation und für uns ist es so, dass die Zuzahlung jetzt auch weggehört, beziehungsweise wenn das vom Kostenträger gewünscht ist, dann soll der Kostenträger das bitte auch selber abwickeln.
Jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie geht der VPT, der Verband, selbst mit der Digitalisierung und gibt es vielleicht bestimmte spannende Projekte vom Verband aus, die eben bestimmte Strukturen fördern wollen?
Der VPT begrüßt die Digitalisierung und steht ihr sehr offen gegenüber und hat auch schon einige spannende Projekte angestoßen. Gestern Abend war auch wieder ein VPT-Experts-Webinar. Das war mit Intelli Athletic zusammen, einem Kooperationspartner des VPT, die erstmal erklärt haben, was hybride Therapie überhaupt ist. Ein sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, gerade in diesem Bereich, bei allen Verbänden ist es so, dass natürlich Fortbildung auch ein Schwerpunkt ist. Im Bereich der Physiotherapie gibt es die neben den Zertifikatsfortbildungen auch eine Vielzahl an weiteren Fortbildungen. Medizinisches Halbwissen ist ja sehr schnell wieder vorbei. Da gibt es auch immer wieder Neuerungen, da müssen wir immer auf dem laufenden Stand bleiben. Und gerade in dem Bereich sind wir jetzt eben mit dieser Plattform, die eigens dafür geschaffen ist, gut aufgestellt. Da sind jetzt schon ganze Seminarreihen drüber gelaufen, dass die Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet ohne Reiseaufwand und auch ohne Reisekosten daran teilnehmen konnten, auch an zertifizierten Fortbildungen. Und dann kann man sich eben auch die Sachen später nochmal on demand anschauen. Also die Fortbildungsinhalte gehen dann auch nicht so schnell verloren. Ja, da unterstützt uns eigentlich die Digitalisierung total. Das sind große Vorteile. Trotzdem gibt es natürlich auch immer noch Fortbildungen in Präsenz, wo man sich trifft, wo man sich treffen muss. Jetzt nicht nur für das Praktische. Es gibt auch Sachen in der Theorie, die man einfach mal besprechen muss, diskutieren muss. Und da ist der VPT sehr gut aufgestellt, eben in diesem Konzept, dass es beides gibt, sowohl in Präsenz als auch online. Dann natürlich noch ganz spannend, was in den Startlöchern steht, der VPT Campus. Das ist für die Auszubildenden in der Physiotherapie, sowohl an der Berufsfachschule als auch an der Fachhochschule. Und da geht es eben darum, den Nachwuchs mit einzubinden. Natürlich auch hier erstmal mit dem Angebot, was brauchen die überhaupt, womit beschäftigen die sich, wofür brauchen die einen Verband? Ja, natürlich, sie lernen jetzt einen Beruf, die Physiotherapie, da sind wir die berufsständische Vertretung und da begleiten wir sie schon in der Ausbildung und dann natürlich vor allen Dingen in den Transfer auf den Arbeitsmarkt und das passiert eben auch in erster Linie dann digital, eben möglichst viele abzuholen. Ja, das ist ein Projekt, was bundesweit ausgerollt wird und da ist der Zugang natürlich erstmal auf dem digitalen Weg und da sind wir jetzt schon sehr gut aufgestellt.
Sehr schön. Jetzt auch nochmal eine abschließende Frage. Würdest du selbst wünschen, dass eben Physiotherapeuten sich aktiver auf politischer Ebene für ihren Beruf einstellen wollen würden? Oder denkst du, wie der Stand jetzt ist, klappt das schon so?
Ich denke, da ist noch Luft nach oben, denn das ist das, was ich auch eingangs schon sagte. Es fehlen uns noch ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Ja, also, und das ist eben auch immer wieder der gleiche Ausgangspunkt für mich. Zum Beispiel wird es jetzt auch wieder eine Preiserhöhung in den Vergütungen der Heilmittel geben. Die wurde von den Verbänden verhandelt, erstritten und die ist jetzt da und die ist tatsächlich für alle da. Auch für die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die nicht in irgendeinem Berufsverband Mitglied sind. Kann jetzt jeder von denken, was er will. Wenn du mich direkt fragst, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass einfach mehr Physiotherapeuten selbstverständlich im Verband für Physiotherapie Mitglied werden. Denn das ist die einzige politische Währung, die es gibt. Und jeder, der irgendwie mit irgendwas unzufrieden ist, ist herzlich willkommen. Wir hören uns das gerne an, wir nehmen das gerne mit. Und letztendlich ist es auch wie bei jedem anderen Verein. Wir arbeiten im Auftrag unserer Mitglieder. Die müssen dann einfach zahlreich erscheinen und uns den Auftrag geben. Und dann nehmen wir den auch mit, so wie wir das auf Landesebene tun, wo wir zuletzt bei den NRW-Sommergesprächen waren mit den gesundheitspolitischen Vertretern der Landtagsfraktionen und so wie es natürlich dann auch auf Bundesebene passiert, nehmen wir gerne alles mit, was wir haben und da freuen wir uns über jedes neue Mitglied, was wir dann da vertreten dürfen.
Vielen Dank, Daniel, für deine sehr konkrete Aussage. Ich würde mir auch wünschen, dass wir uns alle zusammentun würden, um eben für unseren tollen Beruf einzustehen. Und hiermit möchte ich mich auch nochmal bedanken für die Zeit und Aufmerksamkeit, die ihr euch mitgebracht habt für diesen Podcast und hoffe, dass ihr wieder bei der nächsten Podcast-Folge mit einschaltet. Vielen Dank.